Heute mit der Musikjournalistin Melanie Golin.
Ich werde auch ganz oft gefragt, so, wie wird man Musikjournalistin? So, was muss ich denn da studieren? Und ich bin der Meinung, kann man kontrovers finden oder nicht, dass man das nicht studieren kann. Du musst wirklich Leidenschaft haben. Du musst eine gewisse Art von Persönlichkeit haben in deinen Texten oder in deinen Moderationen. Alles andere ist eigentlich wurscht, finde ich.
Herzlich willkommen beim Radfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Melanie Golin im Radfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Und wenn man sich mit ihr beschäftigt, dann merkt man schnell, Melanie ist Musikjournalistin mit sehr viel Leidenschaft, aber nicht nur das, sie ist vielseitig in der Musikbranche aktiv, arbeitet für das Label Made Records und vor allem veröffentlicht sie mit zwischen 2 und 4 ein Musikmagazin per E-Mail-Newsletter. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe Newsletter und der ist sehr empfehlenswert und der scheint auch sehr gut zu funktionieren. Und wir sprechen heute darüber und noch ein paar andere Dinge. Aber erstmal herzlich willkommen. Moin, Melanie.
Hallo, ich liebe auch Newsletter. Schön, dass wir uns gefunden haben.
Sehr gut. Bevor wir jetzt herausfinden, wie man überhaupt Musikjournalistin wird, was du so alles gemacht hast und wie du es machst, mich interessiert ja mal der Background von den jeweiligen Gästen. Was hat deine Leidenschaft für Musikjournalismus und Medien ganz früher mal entfacht? Weißt du das noch? Kannst du das irgendwie zuordnen?
Radio. Das war auf jeden Fall Radio. Ich habe so mit 13, 14 angefangen, sehr intensiv Radio zu hören. Und damals gab es ja hier in Berlin ein richtig gutes Angebot. Also es ist immer noch sehr gut im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland.
Stimmt.
Aber es wird ja immer ein bisschen mainstreamiger alles. Anderes Thema. Aber da gab es so tolle Sendungen, wo Livebands waren, wo Leute einfach geredet haben über Musik. Und das ist halt so, mit 16 wusste ich einfach, das will ich auch machen. Das ist das, was ich machen will. Und ich habe, seit ich 9 war, die Bravo jede Woche bekommen von meiner Oma. Auch fragwürdig, ob man das so früh schon lesen sollte, aber
vor allem von der Oma.
Ja, meine Oma, jede Woche hat sie die mitgebracht, mittwochs.
Witzig.
Und die habe ich immer gelesen und ich wusste dann alles. Ich kann mir Dinge sehr gut merken und hatte dann einfach mit so 18, als ich dann verschiedene Phasen durch hatte, von Reggae über Hip-Hop bis dann beim Indie-Rock, schon sehr großes Wissen über Musik. Und dachte dann, nee, ich will beim Radio arbeiten. Und habe dann Radio Fritz angeschrieben, habe die gefragt, so, ey, wie mache ich das? Was muss ich studieren? Und die haben gesagt, was du willst, aber sammel Praxiserfahrung. Und das ist einer der besten Tipps, die ich bekommen habe bisher, den ich auch immer weitergeben möchte. Habe ich dann gemacht. Ich habe Anglistik studiert und nebenbei Campusradio gemacht in Jena. Und das war eigentlich der Knackpunkt, wo ich dann gemerkt habe, wie viel Spaß das macht, wenn man ja im Campusradio kannst ja auch alles machen. Da guckt ja keiner.
Ja.
Und wir haben das aber schon super ernst genommen, haben super viel kommuniziert mit den Labels und so, haben kleine Konzerte organisiert, vor Ort Interviews gemacht mit kleinen Bands. Und das ist mir so, nee, das finde ich super. Und dann habe ich meinen Praxissemester bei Motor FM damals noch in Berlin gemacht. Und da bin ich dann 8 Jahre geblieben. Also Motor FM ist ja Flux FM geworden.
Genau.
Ja. Da habe ich mein Volontariat gemacht und bin dann da Musikredakteurin geworden und geblieben.
Kriegt man dann eigentlich auch
Sendung.
Kriegt man dann irgendwie eigentlich auch so quasi Stimmausbildung oder solche Sachen? Also kriegt man dann irgendwann nochmal gesagt, du an deiner Stimme, da musst du aber nochmal also nicht, dass die jetzt schlecht ist, aber es wird ja sicherlich viel Wert auf die Stimme gelegt.
Ja, definitiv. Bei Flux war es so, da musste man sich die Sachen immer eher einfordern, als dass man sie angeboten bekommen hat. Aber das habe ich auch gemacht und wir haben so ein bisschen Stimmtraining gemacht, wir haben so ein bisschen Stimmbügelung gemacht. Aber ich glaube, bei anderen Radiosendern ist das definitiv mehr. Bei Flux, und das war ja auch immer das Gute daran, konnte man sehr schnell on air und machen, was man möchte.
Okay. Ja.
Ja.
Okay, aber das heißt, also für dich war auch von Anfang an immer klar, wenn man als junger Mensch an Radio denkt, dann denkt man sicherlich einfach an das Mikrofon und man quatscht rein. Also da steckt ja noch ganz viel dahinter, aber für dich war auch ganz klar, wenn, dann muss es mindestens das Mikrofon sein.
Nö, nicht unbedingt. Was ich halt immer wollte und was ich bis heute will, ist natürlich das, was jeder Musikfan möchte. Ich möchte anderen Leuten meine Musik zeigen. Musik zeigen, für die ich brenne. Und das geht im Radio natürlich relativ einfach. Und das geht natürlich als Musikredakteurin sehr gut. Was viele vielleicht bis heute nicht wissen, ist ja, dass die ModeratorInnen bei Radiosendern selten die Musik selber aussuchen, vor allem heutzutage. Deswegen hatte ich da oder hatten wir als Musikredaktion natürlich da viel mehr Chancen, unseren Musikgeschmack da einzubringen. Aber die Königsdisziplin oder das, wo man hin will, ist natürlich, das dann auch noch selber anzusagen, damit die Leute dann auch wissen, dass man die Person ist, die hier diesen exzellenten Musikgeschmack hat. Weil wir haben auch viele Mails bekommen, so hier Moderator XY, wie du schon wieder die geile Musik aussuchst. Und dann saßen wir in der Musikredaktion immer so, genau.
Yeah. Herrlich. Ich würde einmal noch mal eine Frage zu den zu dem Campusradio stellen, weil ja immer wieder, weil ich habe ganz früher auch Radiopromo gemacht und das war ja so die Zeit, gab Campusradios NRW und so und das ist mir auch in Erinnerung, dass alle, die in den Campusradios aktiv waren, immer sehr aktiv waren. Wie ist dein Blick heutzutage so auf diese Campusradios in Deutschland, weil die ja immer so einen ganz kleinen Stützpunkt haben, weil immer wieder ja auch gesagt wird, so ey, diese College-Radios in den USA, die haben früher die großen Hits gemacht im Alternative oder wie auch immer. Ne? Wie ist da so jetzt so dein Blick drauf?
Ich kriege leider nicht mehr so viel mit, muss ich sagen. Aber das, was ich sehe, ist, dass sie immer noch super aktiv sind und dass es für lokale Bands oder nee, dass es lokal schon viel ändern kann für Bands, weil natürlich die Campusradios an die Leute rankommen, die da auch sind, an die StudentInnen, die vor Ort sind und die dann auf die Konzerte gehen, die kleinen Bands im Zweifelsfall Auftrittsmöglichkeiten dann verschaffen und das ist natürlich geil.
Ja.
Abgesehen von der Ausbildungsseite der Campusradios. Aber sonst bin ich da leider nicht mehr so tief drin im Radio-Game aktuell. Ich habe ja vor vier Jahren habe ich bei Flux aufgehört, einfach weil ich mal was anderes machen wollte und bin seitdem selbstständig.
Ja, genau, da kommen wir gleich noch drauf. Weil du warst ja auch wirklich recht lange bei Flux, würde ich doch noch mal gerne noch mal kurz so einen Abstecher machen, weil ich habe Fragen über Radio machen. Stelle ich mir das so vor, wenn jemand, also du hast ja auch Playlisten zusammengestellt oder Rotationen dann zum Teil, ne? Genau.
Also es gab...
Also wie stelle ich mir sowas vor? Wenn du das so erzählst, klingt das nach Traumjob. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man so nach 3 Monaten denkt, so alter Schwede, wie soll ich das jemals schaffen in diesem ganzen Wulst an Promomaterial? Und kann mir vorstellen, dass man das auch total überfordert auch ist.
Total. Das ist ja absurd, was an Musik veröffentlicht wird heutzutage. Als ich angefangen habe, 2011, da wurde ja noch mit CDs bemustert. Das haben wir irgendwann abgeschafft. Ich glaube, teilweise machen das die Labels immer noch, aber wir haben irgendwann gesagt, wir wollen das nicht mehr, weil einfach die Arbeit, eine CD auszupacken und ins Laufwerk zu legen, ist viel zu viel. Das klingt jetzt lächerlich, aber die machen wir uns nicht, weil wir einfach so viel bekommen, dass wir dafür keine Zeit haben.
Und es ist ja ein Haufen Müll.
Ja, das außerdem, ja. Und dann ist es aber auch sonst super viel. Ich hatte das Glück oder das Pech, je nachdem, wie man sieht, dass ich nicht die Endauswahl treffen musste. Das hat immer der Musikchef gemacht und die Programmplanungschefin. Wir haben dann halt vorher immer unsere Songs in einen Ordner geschmissen und die haben die Endauswahl getroffen. Man musste da dann einfach eine gewisse Linie fahren. Man muss sich Künstler raussuchen, KünstlerInnen, die man langfristig unterstützen will und auf die man dann immer wieder auch zurückgreift, die man aufbauen will. Sonst wird man da wahnsinnig. Das verstehe ich schon.
Ja, glaube ich.
Und ich beneide auch keinen Promoter, keine PromoterIn. Ich habe das ja jetzt auch teilweise gemacht in den letzten Jahren. Das ist wirklich der Job vom Arsch der Hölle. Das willst du nicht machen. Das ist so frustrierend, dass du, wenn du alle Leute anschreibst und die antworten nicht. Das Gute war immer, dass ich halt beide Seiten kenne. Also ich kenne sowohl die Redaktionsseite als auch die Promo-Seite. Ja. Ich weiß dann, die meinen das nicht böse, die hassen mich nicht, die haben einfach keine Nerven, sich alles anzuhören. Und wenn man dann kein Argument hat, warum Band XY gespielt werden soll, weil der Song ist gut, ist halt kein Argument. Das ist ja, leider so klar. Hart, muss ich das sagen. Wenn es keine Geschichte gibt, wenn es keine Konzerte in Deutschland gibt, wenn es nicht irgendwas Krasses gibt, was es zu der Band zu wissen gibt oder was die unterscheidet von den anderen, dann sieht es schlecht aus.
Ja, okay. Auch da wieder eine Insider-Frage, weil das Tool hinterlässt bei mir eine sehr große Ratlosigkeit, wenn du sagst, mit CDs ungerne bemustert werden oder eigentlich gar nicht mehr. Wurde dann MPN genutzt?
Ja, teilweise.
Ah, okay.
Aber viel auch einfach über, also die Labels schicken ja ihre Mails raus.
Genau,
und
genau.
Dann lädt man sich da Sachen runter. Da haben ja viele ihr eigenes Tool, ja. Homo Jukebox oder sowas.
Haulix,
ja.
Okay, gut. Um direkt mal sehr philosophisch in die große Runde zu fragen, weil das würde ich so abschließend, so mehr oder weniger abschließend zu diesem Radiothema, doch nochmal fragen. Du hast ja, du bist Kind des Radios sozusagen, großer Radiofan. Du hast ganz lange beim Radio gearbeitet. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie ist denn dann dein Blick auf die deutsche Radiolandschaft derzeit?
Ich bin richtig genervt und richtig enttäuscht teilweise auch. Aber und dann frage ich mich aber auch, ob ich das sein muss. Es gibt natürlich so ein Zwiespalt in mir. Einerseits sehe ich natürlich die Radiosender und ich gucke, was die so machen und ich gucke, was die so spielen. Und ich bin relativ enttäuscht, weil es gibt sehr wenig Mut, es gibt immer mehr Mainstream. Rede ich jetzt speziell über die öffentlich-rechtlichen Sender, die meines Erachtens ihren Auftrag da überhaupt nicht erfüllen, dass sie die Kultur, die Musiklandschaft, selbst wenn wir sagen, nur unseres Landes, abbilden sollen, dem nicht nachkommen, da bin ich richtig sauer.
Ja.
Es ist natürlich schwierig, da was zu machen, weil wen interessiert, das interessiert die nicht, was ich da davon halte. Die gucken halt auf ihre Quoten und auf ihre Einnahmen und so. Und das an sich ist natürlich falsch, finde ich. Ja, und die Privaten, denen kann man nichts vorwerfen, finde ich, weil die sind ja, die müssen Geld einspielen. Und da ist sowas wie Flux FM natürlich eine totale Luxusinsel, die dann, obwohl die natürlich auch privat sind und darauf angewiesen sind, dass sie Werbung verkaufen und Sponsoren finden und Partnerschaften haben, um ihre Leute zu bezahlen, sich trotzdem immer noch die Mühe machen, so viele Redakteure, Musikredakteure vor allem, zu unterhalten und Musik zu spielen, die eben nicht eine große Masse anspricht.
Ja.
Ich weiß auch nicht, wo es hingehen soll. Also wie gesagt, ich reg mich da sehr oft auf, speziell über die Öffentlich-Rechtlichen.
Ja.
Und dann wieder eine Nachricht kommt hier, Sender XY möchte sein Programm glatt ziehen und Mainstreaminger machen. Dann denke ich mir so, cool, warum? Hm.
Also so. Ja, stimmt, ja.
Das könnt ihr ja machen, aber ich glaube, der Öffentlich-Rechtliche hat so 10 Jugendwellen, dann sollen sie doch nur eine machen und die wird dann mit lokalen Moderationen gefüllt. Also wenn es darum geht, Geld zu sparen und mehr Geld einzunehmen, dann wäre das doch die beste Möglichkeit. Da bin ich ganz zynisch, weil ich dann denke, dann braucht es das halt auch nicht. So.
Ja.
Aber ja, weiß ich auch nicht. Andererseits ist natürlich die Frage, so, wer hört dann noch Radio? Ist es überhaupt noch wichtig, ob man
sich das ist interessant.
Aufregt? Ne?
Ich muss gestehen, das war ein Punkt, wo ich mich nur halb gut vorbereitet habe. Ich habe es nämlich nachgeguckt. Ich habe es leider irgendwie, warum auch immer, nicht aufgeschrieben. Und ich war nämlich erstaunt, wie viel Radionutzung es überhaupt noch gibt. Das habe ich auf Statista gesehen. Also ich war wirklich erstaunt, dass noch so viel Radio gehört wird. Ich glaube, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber ich glaube, so 3 Stunden am Tag im Schnitt oder irgendwie so.
Es ist überraschend viel, ne?
Aber ich glaube, das liegt dann zum Teil auch daran, weil in irgendwelchen, keine Ahnung, Geschäften, Werkhallen oder wie auch immer, das dann einfach so 24 Stunden durchdudelt. Aber ich war erstaunt. Ja, tatsächlich. Mhm. Die Frage hatte ich mich auch gestellt. Ich mir auch gestellt.
Ja, wie gesagt, also da blutet mir immer so ein bisschen das Herz, aber ich weiß auch nicht, darum kann ich mich jetzt nicht auch noch kümmern. Mein
Mensch.
Auftrag momentan ist ein anderer.
Verstehe. Du hast vom Radio aufgehört und das war ja auch für dich, glaube ich, dann so ein bisschen, was heißt ein bisschen, das war für dich dann nochmal so irgendwie auch so ein Cut, glaube ich. Ne? Du hast dich dann auch nochmal, wie es so schön plakativ heißt, die Seiten gewechselt, kann man vielleicht sogar sagen. Du bist nämlich dann zum Label gegangen.
Ja, und ich finde das ja total spannend. Ne? Also meine Lieblingsthemen sind ja Musikindustrie und wie sie funktioniert. Ja. Und wenn man dann die Redaktionsseite, die Radioseite kennt, dann ist es natürlich super spannend, auch mal auf die andere Seite zu wechseln. Und das mache ich jetzt seit 4 Jahren und das ist wirklich so desillusionierend, herzerwärmend, alles gleichzeitig. Also es ist wirklich ein Job mit allen Emotionen. Das kennst du ja sicher auch.
Ja.
Man arbeitet mit KünstlerInnen, die so talentiert sind, dass man sich wirklich die Haut vom Gesicht ziehen möchte. Und das connectet einfach nicht mit den Leuten oder das gibt den Playlist-Support nicht oder was weiß ich auch immer, so dass es wirtschaftlich keinen Sinn macht, mit denen weiterzuarbeiten und das ist doch Kacke.
Ja, ja, voll.
Dann ist man halt so frustriert und dann funktioniert wieder irgendwas und man ist so euphorisch, dass das auch nicht gesund sein kann. Also das ist wirklich, ja, weiß ich auch nicht. Und dann, wenn man hinter die ganzen Kulissen gucken kann, so bei den ganzen DSPs, du kannst in Spotify for Artists ja alles sehen.
Ja.
Und ich finde das irre interessant. So, dann siehst du, wie viele Plays, welche Playlist hat, welche Conversion und was ist alles Augenwischerei. Und dann muss man ja auch mit denen kommunizieren. Oder möchte man natürlich. Man möchte ja mit Spotify, mit Amazon Music, mit Apple kommunizieren. Die möchten aber nicht mit einem kommunizieren. Ja. Und das ist so schlimm. Und dann antwortet mal jemand und ist wirklich so, I've been blessed by the gods. So albern ist das wirklich.
Ja, klar.
Ja, also ich bin höllenfasziniert von dieser ganzen Arbeit. Und frage mich dann, also am Ende des Tages ist es ja dann aber auch so eine Frage, so was machen wir eigentlich für einen Quatsch, ne?
Ja, das, total. Ja.
Ja. Aber ich, also beim Label mache ich vor allem Produktmanagement. Ich kümmere mich halt um die KünstlerInnen und überlege mir halt genau sowas, wie ich gerade meinte. So, was ist die Geschichte, die wir erzählen? Womit kriegen wir die Radiosender dazu, dass sie das spielen? Was wollen wir bei Social Media machen? Was können wir als Visual Content produzieren? Sowas alles zu gucken, dass die gut aufgestellt sind und alles haben, was sie abseits von der Musik, was ja eigentlich ihr Kernprodukt sein sollte, aber heutzutage nicht mehr ist. Was können wir machen und was ist in unseren Möglichkeiten mit dem Budget, was wir haben? Und dann basteln wir da.
Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Kanäle von Künstlerinnen und Künstlern, um gefeatured und promotet zu werden? So ganz weit gestreut zwischen Medien, Social Media und was auch immer.
Ich glaube, dass alles davon abhängt, dass man eine starke Community hat. Ich empfehle allen meinen Bands immer, dass sie nicht drauf gucken, dass sie von DSPs gefeatured werden, dass sie nicht drauf gucken, wie viele FollowerInnen sie haben. Ich versuche ihnen einzubläuen, dass sie das, was sie machen sollen, gut machen sollen. Selbst wenn sie sagen, sie möchten nicht alle Kanäle bespielen, sie möchten nicht Instagram, TikTok, Twitter, sie möchten nur TikTok oder sie möchten nur Instagram. Das ist mir 1000-mal lieber, als wenn wir halt überall so halbgeile Sachen machen, sondern wir machen eine Sache und wir machen die gut. Und dann arbeitest du für dich selber. Ich glaube, das ist was, was viele Bands nicht verstehen, wenn ich mit ihnen rede und sage, jetzt poste doch mal was oder jetzt lass uns doch mal überlegen, was wir für Content machen. Dann denken die immer, Melanie hat gesagt, ich muss wieder das und das machen. Aber das ist, mir ist das völlig egal, was du postest. Weißt du, wenn du das nicht machst, meine Karriere ist es nicht. Ich werde bezahlt, ob du es machst oder nicht. Aber das, was du machen musst, ist halt dir die Fans aufbauen, dir die Leute aufbauen, die dann Tickets kaufen, die T-Shirts kaufen und die bereit sind, dich langfristig zu unterstützen. Und ich glaube, das ist was, was viele Bands noch nicht verinnerlicht haben, weil es da viel, ja, es ist viel Arbeit und es gibt viel Scham um gewisse Themen, um Geld zum Beispiel. Und Selbstvermarktung ist halt einfach, das macht keinen Spaß, das ist unangenehm. Ich schäme mich da auch jedes Mal für, wenn ich irgendwas bei Instagram poste und sage so, hey, ist mein neuer Text, bitte lest den. Und ich finde das wirklich elendig, aber man muss das machen, wenn man das irgendwie, also man macht ja geile Sachen so. Entweder macht man geile Musik oder man schreibt geile Texte und es ist doch doof, wenn die Leute das dann nicht mitkriegen.
Genau, ja.
So.
Voll.
Also um die Frage zu beantworten, ich finde, der wichtigste Kanal ist der, den du dir aussuchst. Und dann musst du da auf dem Kanal wirklich versuchen, langfristig Leute aufzubauen. Und Betonung liegt auf langfristig.
Ja, okay.
Also sowohl, dass die Leute langfristig bei dir sind, als auch, dass du realisieren musst, dass das halt was ist, was nicht in einer Woche oder in einem Monat passiert, sondern ja, wo man kontinuierlich leider dran arbeiten muss.
Ja, ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe es ein bisschen verschluckt. Ich wollte das nur nochmal für Leute, die jetzt gar nicht wissen, worüber sprechen wir überhaupt. Du arbeitest bei Made Records. Vielleicht kannst du auch nochmal ganz kurz erklären, was ist Made Records? Und also nur ganz kurz. Und für welche Artists arbeitet ihr gerade?
Made Records ist entstanden aus einem norwegischen Management, das heißt Made Management. Die kennt man vor allem durch Aurora und Sigrid. Und die hatten halt so viel Glück damit, diese beiden Künstlerinnen in sehr kurzer Zeit sehr groß zu machen, dass irgendwann Universal gesagt hat, okay, wir geben euch Geld. Und dann hat Made Management gesagt, wir machen dann Label von. Und dann ist Made Records entstanden. Ist also ein norwegisches Label, was sich damit beschäftigt, oder so unsere Hauptaufgabe ist es, KünstlerInnen zu finden, von null aufzubauen, bis zu einem Punkt, wo dann Universal sagt, wir übernehmen die oder irgendeins von Universals Sublabel. Also wir sind ein sogenanntes Feeder-Label. Ekliges Wort, aber so ist es.
Was für ein Label?
Feeder-Label, ein Fütter-Label.
Ah, okay, Feeder, ja, okay.
Und,
ja, noch nie gehört.
Ja, also das lief halt so, dass Universal hat da Geld reingesteckt und wir haben dann versucht, halt neue KünstlerInnen aufzubauen und quasi die Drecksarbeit zu machen, bis zu einem gewissen Punkt, wo die Leute dann eine gewisse Reichweite hatten oder eine gewisse Streaming-Anzahl oder so und dann können die übernommen werden. Ja. Das, also Universal ist mittlerweile nicht mehr Teil von unserem Konstrukt und wir sind auch nicht mehr Teil von Made Management. Das ist ja alles ist ja ständig im Fluss. Das habe ich ja bei Flux FM gelernt. weil Flux FM, da ist immer so, alles ist in Bewegung, alles ist im Fluss, war der Claim, das habe ich verinnerlicht. Genau, deswegen ist Made Records aktuell ein selbstständiges Label und wir bauen trotzdem weiter KünstlerInnen auf, je nachdem, wie wir uns das leisten können und wie wir gerade Kapazitäten haben. Und Bands, die wir haben, keine Deutschen leider. Ich habe immer dafür gekämpft, dass wir deutsche Bands haben, aber vor allem norwegische, vor allem aus UK. Wir haben aber auch welche aus Schweden und eine Brasilianerin, die wir gerade gesigned haben. Das wird spannend werden. Unser aktuelles Projekt, was wirklich sehr gut funktioniert, ist Girl Scout. Von denen hast du vielleicht schon gehört. Also die haben gerade letzte Woche ihre neue EP veröffentlicht, ihre Debüt-EP. Und das läuft sehr gut. Und das ist wirklich schön, wenn mal was sehr gut funktioniert. Also Deutschland ist auch unser bester Markt bisher. Super gute Radio-Coverage und Presse-Coverage. Und das ist einfach nice, wenn mal Leute wirklich reagieren auf eine Band.
Das stimmt, das stimmt. Und ansonsten kann ich total nachvollziehen, was du da auch vorher gesagt hast mit dem, man bemüht sich dann halt, das, was gepostet wird, das, was gemacht wird. Und ich glaube, es gibt vielen so, die Labelarbeit machen. Ja. Ich habe mal ein Interview von dir gehört und das fand ich ganz interessant, weil du machst ja nicht nur Label, sondern ich hatte es auch eingangs schon gesagt, Musikjournalismus ist nach wie vor ja auch dein Steckenpferd. Also du bist so auf beiden Ebenen irgendwie tätig. Und du hast was gesagt, du hast das mit einem Lächeln gesagt, aber eigentlich ist es so ein bisschen bittersüß, finde ich, weil du hast gesagt, Musikjournalismus bin ich ja eigentlich nur nachts wegen der Bezahlung.
Ist so. Welches Interview war denn das?
Das war auf YouTube. Oh, ich weiß gar nicht, ich bin mir so schlecht, ich kann mir solche Sachen nicht gut merken. Sag ich denn nachher? Suche ich nachher raus.
Ja, ja. Ist auch egal. aber ist ja so. Also deswegen habe ich ja diesen Label-Job angenommen. Ich würde voll gerne nur davon leben, dass ich schreibe oder spreche. Aber das ist ja utopisch bei den Preisen, die heutzutage für Texte bezahlt werden. Ich weiß, ich habe keinen Podcast bisher. Wenn das jemand ändern möchte, bitte komm auf mich zu.
Das wäre eine Frage von mir gewesen, warum du eigentlich keinen Podcast hast. Also jetzt mal ehrlich, bei deiner Radio-Geschichte und Leidenschaft. Erstaunlich.
Ja, das ist, ich habe ja ganz lange mit Daniel Koch eine Sendung zusammen moderiert und liebe auch liebe ihn wie meinen Arbeitsehemann, der er ja ist. Und als die Sendung zu Ende ging, haben wir 2 Wochen später halt schon unsere Konzepte aufgeschrieben, was wir jetzt machen wollen. Das Problem ist, dass wir beide ziemlich eingespannt in andere Sachen sind, sodass halt für so Herzensprojekte immer so wenig Zeit ist, weil man leider Geld verdienen muss. Und wir noch nicht so richtig dazu gekommen sind, halt was zu pitchen, was vielleicht andere Leute dann bezahlen. Und was daran eben auch wichtig wäre, ist, dass ich, wie eben schon erwähnt, die Promotion-Sache daran hasse. Das heißt, mich würde nicht viel daran hindern, einen Podcast zu machen. Könnte ich sofort machen. Ich will mich aber nicht um die Vermarktung kümmern.
Ja, richtig.
Ich möchte natürlich, wenn ich was Gutes mache, dann will ich auch, dass Leute das hören. Aber die Kraft habe ich gerade nicht, weil die geht in den Newsletter. Ich kann nicht 2 Sachen promoten.
Okay. Ich wollte den Podcast eigentlich zum Schluss ansprechen, aber weil ich ja so Podcast-affin bin, sagen wir mal.
Ja.
ich finde das ganz spannend, wie du das sagst, weil das sind natürlich so Dinge, mit denen man sich tagtäglich rumschlägt, wenn man einen Podcast macht. Aber es ist trotzdem noch so, würde mich auch da nochmal so ein bisschen dein Blick interessieren. Zum Beispiel beim letzten Reeperbahn-Festival wurde gesagt, boah, ey, so richtige Musikpodcasts gibt es ja fast gar nicht, weil es auch zum Teil so schwierig ist, über Musik zu reden oder einfach dieses rechtliche Ding, Musik überhaupt einzuspielen, wobei man sich dann die Frage stellen muss, ob das nicht irgendwie dann auch wieder quasi Radio ist. Tatsächlich habe ich da viel drüber nachgedacht oder mit einigen Leuten drüber gesprochen und bist du auch der Meinung, dass irgendwie nochmal so dieser letzte Kniff fehlt im Format?
Ja, total. Also, dass es keine Musikpodcasts gibt, ist ja absolut offensichtlich. Da ist eine große, große Lücke.
Und da muss ich aber eine Lanze zumindest brechen fürs Goldstückli.
Ja, total. Das wollte ich auch gerade sagen. Es gibt ja dieses Music and Talk Format.
Ja.
Warum nutzt das keiner? Ich verstehe das nicht. Also Goldstückli sind ja tatsächlich die einzigen, die das...
Ja.
Na gut, es ist das Goldstückli und Simon Sunday von Simon Dömer, der jetzt gestartet ist. Aber ansonsten nutzen das so viel, also dieses Potenzial, was dahinter steckt, das ist...
Ja, ja. Ist natürlich dann aber auch nur Spotify. Sport
zu machen, wenn diese Marketing-Sache nicht wäre. Ne?
Ja. Ja.
Sobald ich einen Sponsor habe oder irgendwas, bin ich die Erste, die das macht.
Ja.
Ja, aber wie du sagst, es ist nur Spotify. Die anderen Plattformen haben noch keine Lösung dafür gefunden. Aber das könnte Spotifys Chance sein, da mal ein bisschen was Interessantes zu machen. Ich meine, die haben tagtäglich ganz tolle Ideen. Ich habe allein in den letzten 2 Tagen wieder 2 tolle neue Sachen mitgekriegt, die da passieren sollen in den nächsten
Monaten. Ja, welche?
Die haben jetzt eine AI, die eine DJ-Funktion übernimmt. Das heißt, du kannst so eine Art Radiomoderator dir über Spotify direkt ausspielen lassen, der dann sagt so, hey Alex, du hast in der letzten Zeit sehr viel Disco gehört, hier habe ich einen neuen Song für dich oder sowas.
Und da fällt das Podcast-Thema ja auch schon wieder hinten rüber. Dann übernimmt das ja die AI.
Es gibt so ein Beispielvideo, das klingt eher sehr, sehr einfach. Also ich glaube, viel über Songs und viel über Musik erfährt man dann nicht. Das ist eher so dafür, hey, du hast Taylor Swift gehört, dann könnte dir auch das hier gefallen, habe ich für dich rausgesucht. Und dann will Spotify oder testet Spotify gerade einen TikTok-ähnlichen Feed zum Swipen, wo man Songs hochswipen kann und dann immer direkt ein Stück hört und da entscheiden kann, ob man die weiterhören will oder nicht. Lieben wir es? Nein, natürlich nicht. Ich bin gespannt, was da passiert.
Crazy. Okay, ja. Fazit, Podcast, mal gucken. Aber wie gesagt, ich kann das total nachvollziehen.
Also wir arbeiten gerade an Pitches, ich mit Daniel, ich alleine. Aber wie gesagt, wenn es Leute gibt, die sich da einklinken wollen, die da Marketing machen wollen, die Sponsoren wollen, immer her damit.
Unbedingt melden, ja.
Ja.
Total. Okay, Podcast hast du nicht gemacht, aber du hast andere Dinge gemacht. Du bist, wenn man das so mitkriegt, die Leidenschaft für Musik muss irgendwie raus. Du hast nicht nur den Newsletter, der kam ein bisschen schwerer, du hast vorher dann aber auch irgendwann angefangen, einfach selber mal so ein kleines Magazin zu machen, ne?
Oh yeah, oh, das, du bist das lustig. Das, ich habe jetzt das schon fast ganz vergessen.
Ach, hör auf. Das Ding ist ja auch, dass der Name, den du gleich sagen darfst, den vergisst man ja nicht, wenn man den einmal hört.
Ja, als ich bei Flux weg bin, hab ich sofort überlegt, so, ich will was Eigenes machen, ich will so ein kleines Outlet, ich will einfach mal eigentlich ist das meine Devise für alles, was ich mache. Ich will einfach machen, was ich will. So. Und gut, dann dachte ich, wie geht das am besten, wenn ich selber mache? Und dann habe ich, wie bei jeder guten Band, der Name ist da, bevor es einen Schlagzeuger gibt, so, keine Ahnung. Aber ich habe dann den Satz, die Wortkombination Peeing in the Shower irgendwo aufgeschnappt und dachte mir so, das ist der Titel von meinem Magazin. Ja. Ja, okay. Es gibt die Netflix-Serie Russian Doll, da sagt eine Frau, okay, nothing in life is easy except peeing in the shower. Und da dachte ich, das ist mein Lebensmotto. Das steht auch hinten drauf auf dem Magazin. Und die Idee dahinter war einfach, einen Platz zu schaffen, den es eben in normalen Musikmedien, aber auch in so Feuilletons einfach nicht mehr unbedingt gibt, einfach einen Platz zu schaffen, wo MusikjournalistInnen, egal welches Erfahrungslevel, einfach mal machen können, was sie wollen, schreiben können, was sie wollen, so lange, bis sie denken, sie sind fertig oder so kurz, wie sie möchten. Und denen das anzubieten, zu sagen so, ey, ich habe diese Idee, ich kann euch erstmal nicht zahlen, aber alles, was reinkommt, teilen wir auf und den Rest spenden wir. Das war die Idee. Und dann haben die Leute gesagt, hä, wir sollen das kaufen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube daran, ich glaube, dass das Leute interessiert, mich interessiert es und ich bin nicht so einzigartig, wie ich immer denke. Und das hat funktioniert. So, die erste Auflage haben wir 300 Stück gemacht, die war ausverkauft. Zweite Ausgabe waren auch 300 Stück, war ausverkauft. Und die dritte waren 400, ist auch ausverkauft. Und wir haben immer, ich konnte sukzessive Ausgabe für Ausgabe die Bezahlung für die Mitarbeitenden steigern, was jetzt auch nicht viel war. Also die haben halt 50 Euro beziehungsweise dann 70 Euro bekommen. Das ist natürlich lächerlich, aber das ist nicht weniger, als man woanders für den musikjournalistischen Text kriegt. So viel muss ich leider sagen. Und dann waren halt immer noch 2000 Euro zum Spenden übrig.
Okay.
Und das war das Ziel eigentlich von vornherein. So, wir machen das, weil wir da Spaß dran haben und es hat auch noch einen guten Effekt. Ja. Und dann kam die dritte Ausgabe, kam 2021 und eigentlich wäre 2022 die vierte rausgekommen, aber da hatte ich ein bisschen Probleme mit Depression. Die hat mich davon abgehalten, eine vierte zu machen. Ja. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob es noch mal eine geben wird, einfach weil ich mit dem Newsletter so eingespannt bin und da haben wir viele, viele Ideen, wie wir das noch weiter ausbauen können, dass Peeing in the Shower vielleicht da einfach mit eingegliedert wird in irgendeiner Form.
Das ist aber eigentlich ganz interessant, weil das Magazin war ja ein Printmagazin. Ne? Du hast auch mal gesagt, oh, ich war dass du eigentlich total müde vom Internet warst und auch gerade deshalb das gemacht hast und auch gerade, weil man mal was anfassen muss, was man geschafft hat. Und dann kamst du mit dem Newsletter um die Ecke.
Ja, das widerspricht sich so ein bisschen. Ne?
Weiß ich nicht. aber das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie so dieser Gedanke kam, jetzt mache ich ein Newsletter.
Der kam nicht von mir, der kam von Jochen Overbeck, mit dem ich den Newsletter gestartet habe. Der hat gesagt, Melanie, wollen wir nicht ein Newsletter machen und damit reich werden? Und dann habe ich gesagt, okay. Klingt also gut. Das war wirklich eine sehr, sehr schnelle Entscheidung von, er fragt das so ein bisschen mehr oder weniger als Witz und wir machen das wirklich. Also es hat so, glaube ich, einen Monat gedauert, bis wir angefangen haben. Und was mir daran so gut gefällt, ist einfach, dass es diese ganzen Mechaniken, die man bei Social Media hat, im Newsletter nicht gibt. Und das ist für mich das Entscheidende, warum ich dieses Medium wähle und warum ich das auch präferiere gegenüber eines Blogs, der eben auf einer Website ist, die nicht zu den Leuten hinkommt.
Ja.
Weil wer geht denn heute schon noch auf www.irgendwas.de? Macht ja keiner. Du musst ja entweder über Instagram, über Facebook, über irgendwas, Twitter, musst du ja davon erfahren und musst du ja den Artikel posten, damit dann jemand draufklickt. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Sage ich dir, wie es ist? Also das ist halt so ein Spiel, wo es kein Gewinn gibt oder wo es einfach so schwierig ist zu gewinnen. Und ich bilde mir ein, dass es das beim Newsletter einfach nicht gibt. Du musst zwar an die Leute rankommen, du musst sie einmal irgendwo erwischen und denen sagen so, hey, wir haben dieses Angebot, warum trägst du dich nicht per E-Mail ein? Und dann kann ich immer zu denen kommen und die müssen gar nichts mehr machen. Und das wird nicht irgendwie runtergestuft, weil es zur falschen Zeit in der Mailbox ist oder so. Oder weil oder es wird irgendwie zweitrangig behandelt, sondern E-Mails sind ja einfach chronologisch geordnet im Postfach drin. Also zumindest in den meisten. Da gibt es, glaube ich, auch schon so ein paar Entwicklungen, wo das nochmal, wo man so Sachen einstellen kann. Aber meistens ist das ja so.
Ja.
Und das finde ich einfach einen wahnsinnigen Vorteil. Und ich will auch keinen Blog pflegen oder so. Und deswegen machen wir alles immer direkt in die E-Mail rein. Also unser Newsletter hat keine News, sondern vollständige journalistische Texte. Naja, journalistische, kreatives Schreiben nenne ich es.
Ja.
Über Musik. Und also die sind da ganz drin. Man muss nirgendwo hin, man muss nichts anklicken, wenn man nicht will. Man kann alles da lesen in der E-Mail. Und wir toben uns da halt komplett aus. Alles Mögliche von Albenrezensionen, obwohl wir sowas selten machen, weil ich die langweilig finde. Also wenn, dann nur in bestimmten Formen oder in ungewöhnlichen Formen, von Diagrammen, von Kurzgeschichten, von Listen natürlich auch immer sehr beliebt. Alles, was uns einfällt. Tabellen, keine Ahnung. Ich finde das einfach super schön. Und das habe ich 2 Jahre gemacht mit Jochen und es hat ganz gut funktioniert. Und dann hat Jochen letzten Sommer gesagt, ihm ist das zu anstrengend, weil natürlich muss man trotzdem ja alle 2 Wochen Content liefern und sich irgendwas ausdenken, irgendwelche Texte ausdenken, die natürlich einen gewissen Anspruch haben sollen, weil unser Anspruch ist es ja eben, keine Texte zu schreiben, die man auch irgendwo anders lesen könnte. Also du wirst bei uns keine 0815 Album-Review, wie gerade schon sagen, keine irgendwie, hey, habt ihr schon den neuen Pullover von Billie Eilish gesehen? Also irgendwelche News oder so finden. Das will ich halt alles nicht haben. Und ich mache das ja jetzt seit 15 Jahren, Musikjournalismus, und ich habe ja auch das Gefühl, dass ich jeden Satz schon 17 Mal geschrieben habe. Und sobald dieses Gefühl eintrifft oder sobald ich das beim Lesen habe, bei den Leuten, die mitmachen, kommt es nicht rein.
Okay.
Und das ist natürlich auch, das setzt die Latte hoch, aber die legen wir uns so. Und ich hoffe, das ist das, was uns von anderen unterscheidet.
Ich finde den Bezug zum Teil auch wirklich gut, weil es auch wirklich so ist, dass man gar nicht immer den direkten Bezug zu der Musik haben muss, die da besprochen wird, sondern immer auch so diesen unterhaltende Umrahmung hat, dass man sagt, ach, das ist ja witzig. Keine Ahnung, wer das ist oder interessiert mich musikalisch gar nicht, aber da steckt dann noch dieses Fünkchen Unterhaltung drin.
Das ist das größte Kompliment, was du mir machen könntest, Alex. Das ist genau das, was ich haben möchte. Ich will auf Augenhöhe schreiben. Ich will, dass jede und jeder, die das liest, wirklich unterhalten ist davon, egal ob sie was mit dem Thema anfangen können oder nicht. Das ist genau das, wo ich hin möchte. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Krux, weil Leute das vielleicht nicht direkt denken, dass das so sein könnte, dass man eben auch, in der letzten Ausgabe habe ich was über K-Pop geschrieben, das ist ja was, wo viele auch immer noch so ein bisschen Berührungsängste haben, aber ich denke, dass ich das so geschrieben habe oder das generell so schreibe, dass auch die Leute, die das nicht kennen und die vielleicht denken so, K-Pop, damit will ich eh nichts zu tun haben, das ist kacke, dass die dann wenigstens das lustig fanden oder dass die dann vielleicht doch irgendwie intrigued sind, da mal reinzuhören. Also das ist, genau so wollen wir das ja haben. Weil natürlich willst du nichts lesen über eine Band, die du nicht kennst eigentlich, weil so speziell ab einem gewissen Alter, ich meine, du kennst es sicher auch, neue Musik ist anstrengend.
Ja.
Man hat ja schon sein Repertoire, womit man sich beschäftigt.
Ja.
Ja.
Aber nochmal kurz, ich muss gestehen, ich brauche auch sehr lange, um es zu verstehen. Der Newsletter ist zwischen 2 und 4. Da sind zwischen 2 bis 4 Themen drin. Ne? Das ist schon mal vorneweg, weil vielleicht es ja auch Leute gibt, die jetzt hier nicht zuhören. Kommt alle 14 Tage. Und was ich auch nochmal ganz interessant fand, du hast das ja eben auch schon erklärt, wie so grundlegend so eure Philosophie ist. Da nochmal so zu, auch da quasi wenig Links zum Weiterlesen, zwar irgendwie zum Weiterinformieren, aber du kannst den erstmal so durchlesen und aber auch im Prinzip so eigentlich keine Bilder, ne?
Ja.
Ja, also total interessant, also immer, dass ihr euch da so viel Gedanken gemacht habt auch.
Ich weiß auch immer nicht, ob das so clever ist, weil die Leute lieben natürlich Bilder, aber nee, ich will, dass man konzentrierten Text liest einfach. Und darum geht's ja. Also wahrscheinlich macht man es attraktiver, wenn man noch ein Bild reinhaut oder so. Aber ich bin auch sehr, sehr puristisch, was so das Layout angeht. Und wenn dann da irgendein Bild reinkommt und das passt nicht zum Stil, dann würde mich das einfach wahnsinnig machen. Ja. Ich weiß, dass es allen anderen wahrscheinlich egal wäre. Aber alleine ich bin mir dann so viel wert, dass ich denke so, ne, das möchte ich nicht.
Ja.
Genau.
Ich finde das ganz...
Ein viel natürlich benannt nach dem Song von Japanik und wir kommen immer am zwischen dem zweiten und vierten Wochentag, nämlich mittwochs, zwischen 2 und 4 Uhr nachmittags. Und jetzt, nachdem Jochen raus ist und ich 2 neue KollegInnen drin habe, sind wir auch zwischen 2 und 4 Leute. Ist das nicht so?
Okay, das sind wieder neue Erkenntnisse. So tiefer bin ich nicht eingedrungen. Das ist ja total geil.
Brauchst du gar nicht denken, dass wir uns da keine Gedanken gemacht haben bei dem Namen.
Ja, mega. Was ich auch spannend finde, ist ja hier so ein Musikbranchen-Podcast und ich gucke mir ja auch gerne immer so Zahlen an und Hintergründe und bei euch musste ich gar nicht viel recherchieren, weil ihr das alles relativ offenlegt. Also das fand ich auch sehr spannend. Also ihr schreibt ja auch, oder du schreibst ja auch selber, naja, das ist ja nicht nur ein journalistisches Projekt, sondern es ist eigentlich auch der Versuch zu beweisen, dass crowdfinanzierter Musikjournalismus möglich ist. Ihr schreibt selber im Newsletter die Abonnentenzahl rein. Ihr habt jetzt 1000 Abos. Und dann kann man sich das, und ich glaube, auf der Seite gibt es dann ja auch nochmal so eine Beispielrechnung. Das finde ich total spannend. Das war aber auch ein sehr bewusster Entschluss für euch, dass ihr sagt, ey komm, auf Augenhöhe heißt es aber auch, Hose runter, das sind die Zahlen.
Ja, weil ich einfach glaube, also Punkt 1, ich habe einen riesigen Kink einfach für Daten. Ich liebe Daten. So, ich würde das gerne auch für alle anderen Seiten wissen. Ich finde das so interessant, was der Wert von Kultur ist.
Ja.
Der reale Wert von Kultur, weswegen ich das auf unserer Seite auch genau ausrechne. Also wir bräuchten, ich weiß gar nicht, ich glaube knapp 15.000 Euro im Jahr, um das realistisch zu finanzieren, sind wir weit von weg natürlich. Aber ich glaube eben auch, dass viele Leute das überhaupt nicht, dass denen das nicht bewusst ist. Und wenn man denen mal diese Zahlen zeigt, dann sagen viele, wow, also das vielen kommt das erstmal viel zu viel vor, das kann ja gar nicht sein für so ein bisschen E-Mail. Aber wenn man das realistisch betrachtet, mit Domain, mit Server, mit unseren Arbeitsstunden, dann kommt man am Ende bei raus.
Ja, ist ganz interessant. Die Rechnung ist auf eurer Internetseite, wer es nachlesen will.
Könnt ihr genau gucken, da stehen die genauen Zahlen auf die Kommastellen genau, was wir bräuchten, um das zu finanzieren. Mhm. Faden verloren.
Die Frage ist, wie finanziert ihr das? Ganz klar, ihr sagt, wir haben einen Steady-Account, da kann jeder supporten. Da ist so die Range zwischen, da gibt es drei Varianten, so zwischen 2,50 Euro und 5 Euro. Wer will, kann auch einfach mal so einen reinhauen. Auch da, ne? Wenn ich das jetzt so sagen darf, weil ihr kommuniziert ja auch recht offen, es gibt 53 Leute, die euch da supporten, ihr habt ungefähr 1000 Abos, war das so, oder ist das so ein Verhältnis, wo du sagst so, boah, ey, super, oder, also klar, jeder, der supportet, super, aber ist das so ein Verhältnis, wo du sagst, super, oder sagst du, oh Mann, ey, das ist eigentlich frustrierend?
Es ist frustrierend, aber es ist tatsächlich der Durchschnitt. Es ist der Durchschnitt, es sind 5% von unseren LeserInnen und das ist das, was man mit so crowdfinanzierten Projekten im Durchschnitt umsetzen kann. Okay. Ich bilde mir ein, dass unsere LeserInnen da noch zu viel mehr bereit sind. Man muss es ihnen nur immer wieder sagen. Ich glaube ja eh, dass alle Leute das gerne machen möchten, die wissen es bloß noch nicht. Also Kultur zu unterstützen, sei das jetzt unser Newsletter oder vielleicht eine KünstlerIn, eine Band, das ist noch so in den Anfangsschuhen, aber wenn die Leute das erstmal verstanden haben, dann wird das richtig gut funktionieren. Also ich glaube daran, weil ich bin auch immer selber dafür, also ich liebe das einfach. Ich liebe das, Leute zu unterstützen mit so Mikrobeiträgen. Ich habe vorhin mal geguckt, weil ich das auch sagen wollte. Ich unterstütze voll viele Projekte mit genau solchen Beträgen, also keine Ahnung, 2 Euro pro Monat, 2,50 Euro pro Monat. Und ich dachte, es ist total viel. Und ich bin sehr enttäuscht von mir. Ich habe mich gezählt, es sind nur 7 Sachen. Das ist nicht genug. Das heißt, ich gebe im Monat 22,60 Euro für Projekte von kleinen Kreatorinnen
ja.
aus und habe mir dann vorhin nochmal gesagt, nee, das werde ich verdoppeln, okay. Ich werde mir nochmal doppelt so viele suchen. Ist natürlich auch eine Frage von, kann man sich das leisten oder nicht. Aber ich glaube, dass viele Leute so für Dinge, die sie gerne konsumieren, auch einfach 2,50 Euro im Monat haben.
Absolut.
Wenn sie, ja. Man muss denen das nur oft genug sagen.
Das ist ganz interessant, weil in der Beispielrechnung, die da aufgestellt wurde, wird ja gesagt, das Gute ist, im Grunde genommen braucht ihr 500 Leute, die euch im kleinsten Tarif supporten und dann wäre die Sache geritzt, also 10-mal so viel wie jetzt.
Ja.
Was glaubst du denn? Also klar, du glaubst daran, aber was glaubst du denn, wie groß kann sowas werden?
Ich weiß es nicht. Ich bin, das ist was, was mich getragen hat über meine bisherige Karriere. Ich bin da sehr, ich glaube immer, dass sehr viel möglich ist, wenn um mich herum Leute noch sagen, dass Sachen nicht gehen, dann mache ich es trotzdem. Und bisher hatte ich immer recht. Und irgendwie glaube ich einfach, dass ich damit auch recht haben werde. Also ich glaube, dass wir da hinkommen werden. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Es gibt viele Pläne für dieses Jahr. Ich möchte das einfach nicht aufgeben, weil natürlich dieses Projekt ist ja auch so, was ist denn Musikjournalismus heute? Weißt du, auf wie vielen Panels ich schon saß, wo einfach diskutiert wurde, nee, der Musikjournalismus ist tot. Aber was dagegen tun will ja auch keiner. Weißt du, ja, die Leute, ja. die heulen, die sind nicht diejenigen, die mich bei Steady unterstützen. Sollen sie mal machen. Aber ich will ja auch, das habe ich noch gar nicht gesagt, Jochen ist ausgestiegen letzten Sommer und jetzt mache ich den Newsletter zusammen mit Rosalie Ernst und Alena Strutz. Und die sind 10 Jahre jünger als ich. Ne? Ich bin 35. Und die sind noch ganz am Anfang von ihrer musikjournalistischen Karriere und ich weiß nicht, wo die hin sollen, weil es gibt so wenig Outlets ja. und es gibt so wenig finanziellen Anreiz, dass es nicht, also warum sollten sie das machen? So, warum sollte irgendwer diesen Job machen? Gut, können wir wieder diskutieren, braucht es den überhaupt oder nicht? Aber das ist ein Job, der macht wahnsinnig viel Spaß und das ist ein Job, der... Ich sehe ihn immer weniger als Journalismus, als für, vor allem als kreativen Job. Und den, also zusammen mit diesen jungen Menschen, also meinen Kolleginnen, möchte ich das, also ich will einfach eine Option sein. Ich will zeigen, dass da was geht und nicht immer rumsitzen und heulen, weil mich das so sauer macht, dann macht halt mal was, wenn ihr das so schlimm findet, dass es keinen Musikjournalismus mehr gibt und setzt euch nicht immer auf die Panels und heult rum. So. Das macht ja, das... Ach,
du siehst, aber jetzt mal Hand aufs Herz.
Sehr emotional.
Ne? Hand aufs Herz. Ich meine, wir haben beide damit labelseitig zu tun, aber das ist ja genau der Punkt, den ich tatsächlich auch immer wieder kritisiere, dass man das Gefühl hat, und da sind gerade die Printmedien ja ganz weit vorne, dass man das Gefühl hat, die drehen sich immer nur im Kreis. So, ne? Also das ist so dieses schalte eine Anzeige, dann kriegst du was. Aber was ich kriege, ist nicht gut. So. Und dann hat man das Gefühl, warum mache ich das überhaupt? Und gleichzeitig auch, es gibt überhaupt keinen Fortschritt da. Es tut sich halt nichts Neues. Also warum macht ein Musikmagazin XY, warum haben die nicht schon vor 3 Jahren so ein Newsletter gemacht? Ne? Warum sind die so spät aufs Podcast-Game aufgestiegen? Das sind so Sachen, egal jetzt in welcher Fasson oder Qualität, ne, so, aber das sind Sachen, die ich tatsächlich nicht so richtig nachvollziehen kann. Also dass das so verschlafen wurde.
Ich glaube, da gibt es eine ganz einfache Antwort und die ist Bequemlichkeit. Solange wie du nicht musst, machst du es natürlich nicht. Das ist ja das große Problem unserer Welt. Da können wir bei Klimawandel, bla bla bla. Wenn es halt nicht wirklich drückt, dann wollen die Leute das nicht machen, weil das ist ja erstmal Arbeit, was Neues anzufangen. So diese Schwelle ist ja erstmal da. Dass es danach vielleicht weniger Arbeit ist oder dann geiler ist, das scheint die Leute nicht so zu reizen. Ich weiß nicht warum, aber viele Leute im Musikjournalismus, die ich kennenlerne, die machen das halt auch schon lange. Also zumindest die, die in Entscheiderpositionen sitzen.
Ja.
Und die finden das halt auch ganz gemütlich so. Haben ihren Job ganz gerne, so wie er ist.
Ja. Ja, einerseits ja, andererseits denke ich auch immer so, das ging mir auch schon früher so, dass ich mich immer gefragt habe, ist das alles, klingt ein bisschen doof, ne? Aber vielleicht verstehen die Menschen, die hier zuhören und du auch, was ich damit meine. Ich sage, das kommt mir immer so wahnsinnig deutsch vor. Das ist alles so, die Musikmagazine, auch die für alternative Musik, immer so ordentlich. Da wird dann so die Review abgehandelt und so, dann dachte ich immer so früher schon so, ey, dann, so, ich komme ja mehr so aus diesem alternativen Bereich, so Rocksound in England oder so Alternative Press, das war dann, gut, dann sagen vielleicht manche, oh Gott, das ist ja so Bravo-mäßig, aber es war halt alles so ein bisschen bunt und frech und das vergisst man hier so irgendwie, ne? Ja. Hatte ich so das, oder habe ich so das Gefühl oft. Das ist so ein bisschen, was dann noch fehlt und dann kommt natürlich auch nichts Junges mehr nach.
Das stimmt nicht. Also es gibt viele junge Leute, die...
Nee, ich meine die, die dann das lesen. Die das lesen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall leider. Verstehe ich aber auch. Also wenn die Angebote nicht hergeben, dann was sollen sie machen? Ja, es trauen sich halt viele Leute viel zu wenig. Ich weiß nicht. Teilweise hast du aber recht, dass wenn ich neue Blogs sehe, die jetzt entstehen, es sind ja tatsächlich ein paar neue Blogs entstanden über die letzten Jahre, die dann trotzdem immer genau die gleichen Sachen machen, wie halt die Altetablierten. Ich bin so, why, warum?
Ja, meinst du wirklich denn nur, dass es an der Bequemlichkeit liegt oder hat das dann doch auch noch vielleicht andere Gründe?
Nein, das liegt nicht nur an der Bequemlichkeit. Ein großer Grund, da kann man jetzt sehr weit ausholen, ist natürlich, dass es auch einfach kein Geld mehr gibt für Rezensionen, für Texte. Und wenn ich 26 Euro für eine Review kriege oder 130 Euro für ein Interview, dann kann ich eigentlich, wenn ich das ernst nehmen würde, nur eine halbe Stunde bei der Review oder anderthalb fürs Interview da reinstecken. Und was soll denn dabei rauskommen? Also dann natürlich schreibe ich dann ganz schnell was runter mit so Sätzen, die mir als erstes einfallen, weil alles andere ist unwirtschaftlich. Und klar können wir sagen, so Musikjournalismus ist doch Ausdruck, ist doch Leidenschaft, aber ja, wie gesagt, Miete muss auch bezahlt werden und dann muss man halt eine gewisse Anzahl von Texten schreiben, wenn man nur das macht. Oder du machst halt einen Labeljob nebenbei, der die Brötchen bezahlt. Also die Geldthematik ist natürlich allgegenwärtig. Ich prangere das an, dass die Texte langweiliger werden oder dass viele, viele Sachen nicht so abenteuerlich sind, wie sie sein könnten. Aber ich verstehe es auch auf gewisse Weise, wenn man eben nicht entsprechend dafür belohnt wird, dass man sich hinsetzt und kreativ ist, dann warum sollte ich?
Das ist ganz interessant, weil mich das tatsächlich mal an ein Gespräch erinnert, dass ich hatte mit einem Künstler von uns aus den USA, der hatte eine Indie-Rock-Band, die war so Gameface, hießen die in den USA, dann irgendwie so underground-mäßig sehr gut unterwegs. Und der sagte damals, wären vielleicht auch auf dem Sprung gewesen, aber ich wollte nie, dass das mein Beruf wird. Weil mir war das zu wichtig, einfach diese Musik zu machen, kreativ zu sein, weil das wäre definitiv dann so der Blocker gewesen. Und im Grunde genommen ist ja das, was du sagst, das findet sich ja im Musikjournalismus und sicherlich auch in ganz vielen anderen Bereichen genauso wieder. Deshalb wäre tatsächlich auch nochmal so meine Frage an dich, wie man das eigentlich schafft, über all die Jahre in diesem Spannungsfeld, einerseits zwischen der Bezahlung, aber andererseits ja auch zwischen diesem, ich meine, das kennt ja auch jeder, der in der Musikbranche arbeitet und jede, dass man da ständig Musik vorgetischt kriegt, wo man sagt so, boah, was soll ich denn damit und was soll das denn jetzt? Also wie schafft man es da noch, diese Begeisterung auf euch zu halten und nicht in so einem ständigen Zynismus reinzudriften?
Keine Ahnung, man hat es oder man hat es nicht. Dieses Gehen, was einen einfach völlig süchtig macht nach Musik, ist Fluch und Segen, sage ich dir. Aber ich kann es auch keinem empfehlen, wenn man das jetzt nicht von sich aus, wenn man nicht morgens, gut, ich werde jetzt aber sehr plakativ sagen, aber wenn man nicht morgens aufwacht und denkt, ich möchte Musik hören, dann ist es vielleicht nicht der Job für dich. Ich habe Glück, dass ich mich trotzdem immer noch viel interessiere, auch wenn ich jetzt schon diese magische Grenze überschritten habe, ab der man sich ja eigentlich nicht mehr für Musik interessiert, merke aber natürlich auch, dass das bei mir rapide bergab geht, dass ich dann doch immer gerne so schöne 2005er Playlist anmache oder so. Auch deswegen habe ich mir Alina und Rosi ins Boot geholt, die eben jung und knackig sind und noch Hoffnung. Ach. Ja, aber ansonsten, das ist halt, das ist wirklich was ich auch unseren PraktikantInnen immer gesagt habe bei Flux, was ich neuen Leuten sage, man muss das wollen. So, du musst halt gewisse Abstriche machen, solange wie der Kampf nicht ausgekämpft ist. Ich versuche immer drüber zu reden, über die Bedingungen, die dieser Job hat, über was man besser machen könnte und so. Aber solange wie ich das noch machen muss, ich bin ja da nicht alleine, ja. Da gibt's ja viele andere. Aber solange muss man das einfach wollen. Und das ist ja auch, also ich meine, worüber reden wir denn hier? Was ist denn Musik? Das ist ja was komplett emotionsgebunden ja. ist. Und wenn man die nicht hat, ist ja völlig okay. So. Aber dann kann man den Job auch nicht machen. Ich werde auch ganz oft gefragt, so wie wird man Musikjournalistin? So was muss ich denn da studieren? Und ich bin der Meinung, kann man kontrovers finden oder nicht, dass man das nicht studieren kann. Du musst wirklich Leidenschaft haben. Du musst eine gewisse Art von Persönlichkeit haben in deinen Texten oder in deinen Moderationen. Alles andere ist eigentlich wurscht, finde ich.
Total. Was ich mich tatsächlich auch nochmal gefragt habe, auch was die Qualität ja mitunter beeinflusst, neben natürlich der logischen Konsequenz mit der Bezahlung. Aber ist es nicht auch eigentlich ein absolutes Dilemma von Musikjournalismus generell, dass ja für viele Labels, für viele Künstlerinnen und Künstler und Agenturen, dass das alles viel zu getaktet ist durch diese Maschinerie, dass es immer nur darum geht, hier, dann ist Album-VÖ, dann ist Single-VÖ, mach was drüber und selbst dann auch die Artists auch gar nicht mehr wissen, was sie erzählen sollen, außer ja, das war einfach das ist jetzt das beste Album, was ich geschrieben habe.
Da sehe ich den Fehler tatsächlich nicht so bei den Labels, sondern wirklich, wirklich doll bei den MusikjournalistInnen. Ja. Das ist ein Problem, was mir vor allem in meiner Promo-Arbeit aufgefallen ist, dass wenn ich sage, hier am dem und dem Tag kommt diese EP raus, wollt ihr was darüber machen? Und dann sagen die Blogs, an dem Tag sind wir schon voll, also nicht. Und ich verstehe das halt nicht. Ich verstehe nicht, warum alle MusikschreiberInnen der Musik so eine geringe Halbwertszeit einfach beimessen. Das ist auch was wir bei Zwischen 2 und 4 komplett ignorieren. Bei uns kann jederzeit über jedes Album, über jede Veröffentlichung geschrieben werden, egal wie lange das her ist. Ich finde das völlig unverständlich. Ich habe dann auch immer versucht zu kommunizieren. Es ist mir völlig egal, ob du das in der VÖ-Woche schreibst oder in 2 Monaten so. Hauptsache, also Leute kriegen das mit und wollten die dann nicht. Ja. Also wollten sie nicht. Also dann ist das nicht mehr aktuell für die.
Ja,
das ist
interessant, ne? Gerade bei zum Teil auch Medien, Printmedien erscheinen dann in so einem Monatszyklus. Da ist ja eh nicht unbedingt alles immer so aktuell. Lass uns nochmal kurz, wir sind ein bisschen abgedriftet. Ich würde schon nochmal gerne so 2, 3 Dinge über den Newsletter wissen.
Bitte.
Teil eurer Philosophie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch, dass du sagst oder ihr sagt, naja, wir haben halt den Newsletter und that's it. So, klar, du hast gesagt, dann im privaten Profil brichst du dir dann vielleicht noch einen ab, um das irgendwie zu promoten, aber es gibt keinen eigenen Instagram-Kanal und hast du nicht gesehen, weil ihr sagt, nö, das machen wir nicht. Haben wir auch keine Lust, keine Zeit zu. Wie kommt man denn dann auf 1000 Abos? Was waren so die Treiber dafür?
Über unsere privaten Kanäle. Also jede Person, die schon mal einen Instagram-Account für eine Brand betreuen musste, selbst die privaten Instagram-Accounts, wenn man sie irgendwie ernst nimmt, weiß, dass das einfach ein Fulltime-Job ist, wenn man da irgendwo hinkommen will.
Ja.
Und die Zeit habe ich nicht und die Zeit will ich nicht haben. Und das fordere ich auch auf keinen Fall von Alena oder Rosi ein. Wir haben alle sehr viel zu tun. Der Newsletter ist bis jetzt leider unser Hobby und nicht unser Beruf. Und jetzt noch ein Profil aufzubauen bei Instagram, ist der völlige Wahnsinn. Und deswegen kamen die tatsächlich über mein Profil, über meine FollowerInnen, über Jochens FollowerInnen. Und jetzt eben neu seit Februar auch über Rosi und über Alena. Und wir kommunizieren über unsere Kanäle bloß. Und das reicht. Und sonst hoffen wir, dass Mundpropaganda funktioniert. Ab und zu kriegen wir ein Shoutout von Leuten. Das ist natürlich Gold wert, wenn Leute uns empfehlen oder wenn wir irgendwie in anderen Newslettern mal gefeatured werden. Da merkt man dann schon immer, dass es so einen kleinen Bump gibt in neuen SubscriberInnen. Ja. Das ist natürlich toll.
Aber ist schon Wahnsinn. Also jetzt mal ganz ehrlich, also wenn du sagst private Kanäle, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du 10.000 Leute sehr persönlich kennst. Dann so auf 1.000 zu kommen, ist schon irre, ehrlich gesagt.
Ja, ich möchte da jetzt auch nicht zu unsympathisch rüberkommen.
Nee, nee.
Aber ich glaube schon, dass
schon enorm,
dass die Zukunft von Musikjournalismus ist, dass man sich eben viel mehr über Personality aufbaut. Ja. Und die Leute, die mich kennen oder die mir folgen, die haben, glaube ich, einen besseren Draht zu mir als, also ich habe nur knapp 2.000 FollowerInnen, aber die sind halt richtig geil, so weißt du. Und die reden halt auch mit mir und ich rede mit denen. Und das ist halt so eine Zugänglichkeit, die ich schaffen möchte und wodurch halt viele dann einfach auch interessiert sind an meiner Arbeit. Und da arbeite ich ja auch viel für, dass das so ist, wie es ist. Und hoffe dann eben, dass die Peeing in the Shower kaufen, dass sie den Newsletter abonnieren und vielleicht irgendwann ein Steady-Abo abschließen. Also ich bin da wirklich schon hinterher, dass mir die Leute, die einmal irgendwie Interesse an mir zeigen, die dann auch halt zu halten, weil sie sehen, das lohnt sich. Und die hat gute Meinungen und die ist vielleicht auch manchmal witzig. Und wenn ich der schreibe, dann schreibt die auch zurück und die diskutiert. Also ich mache wirklich sehr viel, sind nicht viele, aber ich mache viel Community Management. Ja. Ich schreibe immer mit allen Leuten und so. Und das zahlt sich aus.
Das ist ganz interessant, weil das ja auch zum Beispiel ein Problem ist beim Podcast noch viel mehr, ne? Weil da funktioniert es ja noch viel schlechter mit der Community und der Verbindung, weil eigentlich ja dann genau das so der nächste Schritt wahrscheinlich wäre, zu gucken, dass man diese Community zusammenhält, was über Newsletter mit dem Antworten durchaus ja noch funktioniert. Gibt es denn irgendwie nochmal so einen Hintergedanken, dass du sagst, okay, das wäre so der nächste Schritt? Ihr macht ja oder habt ja auch, glaube ich, schon mal eine Party gemacht und so. Also, das ist dann ja auch nochmal so ein Event, wo man zusammenfindet. Gibt es da so ein, zwei nächste Schritte oder sagst du, das passiert einfach irgendwie?
Ja, das habe ich auch noch nirgendwo erzählt. Du bist der Erste, der
so.
Wir haben ja im Februar, wie gesagt, den Relaunch gehabt mit dem neuen Team. Wir sind jetzt drei Frauen, das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich dachte, es wird viel schwieriger werden, weil natürlich die kleinen Mäuse sich in so ein Konstrukt reinfinden müssen, von dem man leicht unterschätzen kann, wie viel Arbeit das dann am Ende des Tages auch ist. Aber die machen das richtig gut, liefern richtig gute Texte ab. Und ich glaube, dass das nur immer besser werden wird, je länger wir das machen. Das ist übrigens auch was ich sehr empfehlen kann. Einfach durchhalten. Ja. Damit unterscheidet man sich schon von 90% der anderen.
Absolut. Ja, das stimmt.
Genau. Und wir haben jetzt den Newsletter, der kommt alle 14 Tage. Der ist gratis und dabei wird es auch bleiben, dass der gratis zugänglich ist für alle. Wir hoffen dann halt, dass die Leute, die es sich leisten können, das möglich machen für alle, die es nicht leisten können. Also es ist so ein bisschen der sozialistische Gedanke dahinter, dass diejenigen mit Geld dann auch für die bezahlen, die das Geld nicht haben. Und wir möchten aber natürlich mehr Anreize schaffen, dass das auch passiert. Also wir planen so ab Sommer zusätzliche Ausgaben zu schreiben für unsere Steady-AbonnentInnen. In welcher Form, möchte ich noch nicht verraten. Wir haben schon grobe Ideen. Ich glaube, das wird super schön, von wegen keine Bilder. Wer weiß, ob das dann noch so bleibt. und dann haben wir natürlich auch überlegt, so, was kann man noch machen? Wollen wir noch einen Podcast machen? Aber das ist ja auch, es ist halt viel Arbeit. Ja. Und solange wie wir den Newsletter nicht finanziert kriegen, werden wir uns nicht auch noch einen Podcast ans Bein hängen, es sei denn, irgendein Sponsor sagt, Newsletter weiß ich nicht, aber wenn ihr jetzt noch einen Podcast machen würdet, dann würden wir den voll finanzieren. Das wäre ja eine Möglichkeit, dann von mir aus, let's go. Ansonsten haben wir überlegt, dass man natürlich viele Community-Events schaffen sollte, wollen wir auf jeden Fall die Party im November. Ach, das war so schön, wirklich so toll. Wir haben ja wirklich nur ganz tolle SubscriberInnen. Leider haben wir die Party ja nur an einem Ort stattfinden lassen können. Ich weiß, dass wir in vielen Städten in Deutschland gelesen werden und dann auch so Nachrichten aus Hamburg und aus Leipzig und aus Köln kamen. Und man so, oh, das ist voll gemein. In der Woche in Berlin, wie soll denn das gehen? Da kann ich nicht kommen. Da werden wir uns auf jeden Fall mehr überlegen, wie wir tatsächlich mit den Leuten, die uns lesen, rumhängen können. weil ich das einfach auch wichtig finde. Also dieser Newsletter ist keine Einbahnstraße.
Ja.
weil der Austausch über Musik ist ja eigentlich das, was die Sache spannend macht. Und dann möchten wir, wie ich meinte, vielleicht wird Peeling in the Shower Teil von zwischen 2 und 4. Vielleicht so ab Herbst dann auch so kleine Sachen anbieten, dass wir vielleicht die besten Texte nochmal als Zine veröffentlichen, dass wir exklusive Texte als Zine veröffentlichen, uns mit anderen Leuten zusammentun und Sachen machen. Vielleicht gibt's Merch oder so. Da scheint ja auch noch ein bisschen Geld drin zu sein. Da haben wir haben tausend okay. Ideen, also mal gucken.
Ja. Da, ja. Gibt es Vorbilder? Also muss gar nicht aus der Musikbranche sein, sondern generell, es gibt ja durchaus auch extrem erfolgreiche Newsletter.
Im deutschen Raum fällt mir dann nicht so, fällt dir einer ein? Ich glaube, das ist tatsächlich was ich für mich beanspruche. Im deutschen Raum sind wir, glaube ich, der einzige Musik-Newsletter.
Ja, also ich weiß nicht. Nee, stimmt. Also fällt mir jetzt so spontan.
In der Form von Monetarisierung wüsste ich nicht. Also nee, dann vielleicht eher in Form von, wie würden wir einen Merch-Shop aufziehen oder so. Da habe ich mir so ein bisschen was abgeguckt von einigen KünstlerInnen. So, was machen die? Wie bauen die das auf? So, was ist der Gedanke dahinter? Was sind auch gute Artikel? Weil was will man heutzutage noch haben? Jutebeutel natürlich nicht. T-Shirts finde ich auch so,
Ja,
was,
stimmt.
Was sind coole Sachen, die was mit uns zu tun haben, die kein Plastemüll sind, die irgendwie nützlich sind, aber dann auch nicht so teuer
ist? Es ist eine Herausforderung. Ja. Eine Herausforderung, das stimmt. Aber sonst, außerhalb von Deutschland, also du machst es wirklich so oder ihr macht es einfach so, weil so quasi aus eurem Herzen heraus das sowieso, aber es ist auch nicht, wo ihr sagt, oh, die machen das so schön oder so.
Nee, wüsste ich nicht. Also nicht mal so, dass ich denke, so mir gefällt es nicht, wie andere das machen. Ich kenne kein Beispiel von Leuten, aber das hat nichts zu sagen, muss ich sagen.
Ja, also was mir halt, also ich, wie gesagt, wer mich kennt, weiß, also ich seit vielen Jahren bin ich großer Verfechter von Newslettern. Es gibt so ein Beispiel, das wurde bei OMR auch immer mal wieder so genannt, jetzt gar nicht so aus dem Musikbereich, aber auch so schon ganz früh als Beispiel, was man überhaupt aus einem Newsletter überhaupt machen kann. Das ist so ein Projekt, das hieß oder heißt My Little Paris. Das ist im Grunde genommen eine Frau aus Paris, die, glaube ich, anfing für irgendwie ihre Freundin einfach so Tipps per Newsletter rauszuschicken. Und das Ding ist mittlerweile, das gibt es auch, glaube ich, schon seit 10 Jahren oder so, einfach ein Millionenunternehmen geworden. Ist auch, glaube ich, verkauft worden und natürlich entsprechend aufgepimpt worden. Super schönes Design und Grafiken und so. Tatsächlich auch französisch, deshalb, keine Ahnung, was drinsteht. Zumindest ich kann es nicht lesen. Genau, das war immer so, schwebte mir immer so im Hinterkopf für, was passieren kann aus dem Newsletter.
Das gucke ich mir mal an. Und was machen die Dinge außerhalb des Newsletters?
Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile haben die natürlich dann auch ganz viele, also sie haben einen Shop, wo die dann viele, viele Dinge verkaufen. Ich muss gestehen, ich habe es jetzt nicht mehr so genau im Blick, aber die halt so diese Zielgruppe extrem ansprechen. Beauty, Deko, sowas, glaube ich, in dem Bereich.
Ja, Beauty. Ja. Der zwischen 2 und 4 Eyeliner.
So ist es. Der Emo. Der Emo, oh, Emo Beauty. Die
Palette mit unseren Farben.
Emo Beauty Outfit. Okay. Du hast aber eine Sache, ne? Die habe ich nicht gefunden, musst du natürlich nicht darauf antworten, aber da du selber sagst, du bist so ein Datenfreak und alles offenlegst, eine entscheidende Zahl fehlt mir ja doch nochmal. Du musst selber entscheiden, ob du sie offenlegst. Wie ist die Öffnungsrate?
Zwischen 65 und 68%.
Also mega. Ne? Okay, ja. Wenn die so hoch wäre, würde ich sie auch sagen. Mega, ey. Herzlichen Glückwunsch, das ist ja ein Kracher.
Das ist leider, ich sitze dann aber auch immer davor jede Woche und klicke so, wie viele haben schon abgemacht, wie viele haben schon abgemacht. Und dann bin ich auch immer so, manchmal sind es nur 55, so im Sommer geht es immer so ein bisschen runter, das kann man gut sehen. Wir machen keine Sommerpause, wir machen immer Sommerpause im Dezember und so Anfang Januar, weil ich glaube, über Weihnachten brauchst du da keinem kommen mit Popmusik. Aber man kann sehen, dass im Sommer tatsächlich so ein bisschen der Ferienslump kommt, wo dann nur 55% aufmachen. Was?
Ganz schlecht.
Dann so ein bisschen traurig, aber naja.
Okay. Ey, krass. Ja, ey, ich kann nur jedem empfehlen, jeder empfehlen, die hier zuhört, einmal eine Newsletter auszuchecken. Und ich hoffe, dass auch da die Daten senkrecht nach oben schnellen und du mir dann eine Woche nach Ausstrahlung berichtest, dass du direkt wiederkommen möchtest. Vielleicht können wir dann auch wirklich mal ein, zwei Jahre später ein Update machen. Ansonsten habe ich festgestellt, es gibt fast 50 Ausgaben, überlegt, wie ihr sie feiern wollt. Aber gleichzeitig habt ihr auch ein bisschen geschummelt, ne? Ja, ihr seid bei der Null angefangen.
Ja, das war unsere, die Null, die ging nur raus an 50 Leute. Das war die erste Ausgabe, wo wir uns Feedback geholt haben.
Gut, das wird nicht so ersichtlich auf der Internetseite. Das ist schon, da habe ich zum Beispiel gedacht, da steckt mehr hinter. Aber das war jetzt doch die
Testballon. Nee, leider nicht. Das war der Testballon, super, wo wir nochmal so ein paar Profis gefragt haben, ob es noch was zu verbessern gibt. Und dann haben wir Ausgabe 1.
Okay, dann.
Ich glaube, wir haben die damals auch nur raufgenommen, weil es einfach noch so leer war, so die ersten 3-4 Wochen.
Und jetzt wirst du danach gefragt, ne?
So voll okay.
Gibt's denn, aber das vielleicht auch nochmal kurz, weil ich ja so viel Newsletter propagiere und du bist ja jetzt ein absoluter Profi. Hat sich seit null bis jetzt was grundlegend geändert? Du guckst dir viele Daten an. Hast du nochmal an irgendwas geschraubt?
Nö.
Einfach.
Tatsächlich bewusst. Nicht.
Okay.
Also wir haben am Anfang das Feedback bekommen, dass die Leute, die das lesen, gerne noch mehr das personalisiert haben wollen. Also von unserer Seite, dass die möchten eben noch mehr wissen, wer schreibt was, und die möchten die Person dahinter noch krasser sehen. Und das macht, also wir sind ja radikal subjektiv im Newsletter. Und das finde ich auch richtig, weil ich weiß, dass die Leute, die das lesen, die wollen nicht einen Text lesen über Blackpink, die wollen einen Text lesen über Blackpink, den Melanie geschrieben hat. So. Also die lesen das wegen uns und vielleicht weniger wegen den Themen. Wie gesagt, das ist auch meine Ansicht von wie Musikjournalismus in Zukunft funktionieren wird. Personality, Personality, Personality. Aber trotzdem nicht die Fakten vergessen. Das ist mir immer sehr wichtig. Ich will kein Selfie-Journalismus, da heißt so, ich habe heute beim Duschen den Song gehört und den finde ich so toll. Ich will Kontext, ich will Fakten, ich will Daten, ich will musikhistorisch alles abgeliefert haben, aber eben von der Person, die ich so gerne lese.
Bam! Was für ein Schlusswort. Dem habe ich tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese vielen Einblicke und es war total spannend. Und ja, wie gesagt, ich kann nur jeder empfehlen, die Personen, die hier zuhören, einfach mal diese Newsletter auszuchecken. Wenn es nicht gefällt, dann wieder abmelden oder einfach vergessen abzumelden. aber auf jeden Fall mal abonnieren und sich das anschauen. Ich glaube, wer mit Musikjournalismus umgeht, sollte sich das zumindest einmal anschauen. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich freue mich auf alle. Ich freue mich auf alle neuen AbonnentInnen. Das war sehr lustig, Alex. Vielen Dank für die Einladung.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Durchhören. Und auch ich freue mich natürlich über neue AbonnentInnen und Abonnenten hier beim Redfeed Podcast und darüber hinaus über Feedback. Wenn euch Newsletter oder ähnliche Medien noch einfallen oder ihr überhaupt nicht einverstanden seid mit dem, was wir hier besprochen haben, Kritik, Lob, wie auch immer, auf all unseren Kanälen, her damit. Ich diskutiere das gerne aus. Nehme auch gerne Themen oder Themenvorschläge mit in die nächsten Folgen. Nächste Woche geht's wie gewohnt am Sonntag weiter. Ich bedanke mich bei unserem Partner Ticketmaster für die Unterstützung und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.